Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Episode 36 von Bewusst gemacht. Ich bin Rebecca Hofmann und bei mir zu Gast ist heute Dr. Claudia Menzel. Frau Menzel ist Biologin und forscht an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern-Landau zur Beziehung von Mensch und Umwelt. Und da im Besonderen zur Beziehung von Mensch und Pflanzen. Und dazu wollen wir heute auch sprechen. Aber zuerst einmal auch Ihnen ein herzliches Hallo, Frau Menzel, und schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Menzel, Menschen und Pflanzen, wie sind Sie zu dem Thema denn überhaupt gekommen?
Ich habe mich immer schon für Natur interessiert und für die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt, der Interaktion zwischen Mensch und Tieren. Das war tatsächlich damals meine Motivation, Biologie zu studieren. Aber Natur als Ganzes hat mich natürlich auch sehr interessiert und habe mich als sehr schützenswert wahrgenommen. Und dann bin ich über einige Umwege in der Umweltpsychologie gelandet, die sich letztendlich mit der Frage beschäftigt, wie Mensch und Umwelt eigentlich miteinander interagieren. Wie Natur beispielsweise auf den Menschen wirkt, wie Umweltkrisen auf Menschen wirken, aber auch wie wir Menschen uns umweltschützend verhalten oder eben nicht verhalten, was da so Vorhersagefaktoren sind. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich mich vor allem sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Natur auf den Menschen wirkt, was es da für größtenteils positive Effekte gibt von Natur auf menschliches Wohlbefinden und bin darüber zum Thema Zimmerpflanzen gekommen, als einen Teil der Natur, den Menschen zu sich holen und der auch positive Effekte haben kann.
Betrachtet man denn in Ihrem Forschungsbereich Natur und Menschen quasi als zwei Einheiten? Weil der Mensch ist ja eigentlich ein Teil der Natur und es hört sich für mich jetzt gerade so an, als würde das so ein bisschen getrennt betrachtet werden.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den wir auch häufig diskutieren. Leider wird es getrennt betrachtet, gesellschaftlich und auch in der Forschung. Was wir uns angucken als ein Konzept, um das so ein bisschen zu messen, wie Menschen das wahrnehmen, ob man getrennt ist von der Natur oder Teil der Natur, ist die sogenannte Naturverbundenheit. Und es gibt Menschen, die sind relativ hoch naturverbunden und die integrieren dann Natur in das eigene Selbst und sehen dann eine ganz, ganz starke Einheit von Mensch und Natur. Und es gibt Menschen, bei denen ist es distanzierter. Also da ist die Natur nicht unbedingt Teil des eigenen Selbst. Das versuchen wir in der Forschung auf jeden Fall auch zu messen und zu berücksichtigen.
Haben Sie da Ergebnisse, womit das zusammenhängt?
Also der Naturkontakt in der Kindheit spielt auf jeden Fall eine große Rolle, ob Menschen dann im Erwachsenenalter auch naturverbunden sind. Und auch als Erwachsene kann man die Naturverbundenheit steigern, indem man viel in die Natur geht und auch vor allem mit der Natur interagiert. Also beispielsweise Tiere beobachtet oder Fotos macht von Natur oder wirklich auch mal an einer Pflanze riecht und da so direkt in die Interaktion geht, mit den Händen die Erde berührt und einfach mit vielen Sinnen die Natur wahrnehmen kann. Und das Spannende an Naturverbundenheit ist, dass dieses Gefühl der Verbundenheit positiv assoziiert ist mit Lebenszufriedenheit, dass sich Menschen glücklicher fühlen und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich größer, sich umweltschützend zu verhalten und entsprechend Natur auch zu erhalten.
Ah, okay. Es ist also eine Voraussetzung zum Umweltschutz, dass ich erstmal eine Naturverbundenheit überhaupt spüren kann.
Es ist vielleicht nicht unbedingt die einzige Voraussetzung, aber es ist eine sehr gute Voraussetzung, ein guter Vorhersagefaktor, ob sich Menschen umweltschützend verhalten und eben auch ein Faktor, der mit Lebenszufriedenheit einhergeht. Von daher etwas sehr, sehr Wichtiges, Naturverbundenheit zu steigern und auch zu untersuchen wissenschaftlich.
Warum haben wir denn mehr Lebenszufriedenheit, wenn wir uns naturverbunden fühlen?
Auch eine sehr gute Frage. Da ist die Forschung auch dran, aber tatsächlich ist es schwierig, da ganz konkrete Antworten zu finden, warum das so ist. Also Naturkontakt ist assoziiert mit sehr, sehr vielen positiven psychologischen Effekten, aber auch anderen gesundheitlichen Effekten, die auch auf die physische Gesundheit gehen, auch auf die soziale Gesundheit. Also sich in der Natur aufhalten, kann auf vielen Ebenen ganz, ganz viele positive Effekte haben. Also wenn wir jetzt uns beispielsweise die physische Gesundheit angucken, dann ist da beispielsweise die Luftqualität in der Regel besser in natürlichen Umgebungen im Vergleich zu städtischen Umgebungen. Das liegt daran, dass Schadstoffe rausgefiltert werden und auch, dass Pflanzen bestimmte Stoffe abgeben, die auf unser Immunsystem wirken können. Auch so etwas wie Lärm- und Lichtverschmutzung sind halt Faktoren, die auch unsere physische Gesundheit und auch unsere psychische Gesundheit wirken können. Und wenn wir uns da jetzt fokussierter die psychologischen Effekte anschauen, dann kann der Kontakt zur Natur in dem Sinne, dass ich rausgehe, aber auch schon so der Kontakt um meinen Wohnraum herum, was ich aus dem Fenster sehe, ob ich einen Garten habe, einen Balkon habe, in dem ich mit Natur interagieren kann. Das hat positive Effekte, vor allem auf Emotionen, also dass Personen deutlich mehr positive Emotionen haben, sich in dem Moment positiver und glücklicher fühlen und dass negative Emotionen reduziert werden, also dass man sich weniger ängstlich fühlt, weniger traurig, weniger depressive Gefühle auch hat und kann auch sehr stark auf Stress wirken, also wie angespannt sich Personen fühlen und auf Faktoren, die mit Stress assoziiert sind, also beispielsweise die Herzrate oder etwas Verwandtes dazu, die sogenannte Herzratenvariabilität, die ein Zeichen dafür ist, ob der Körper in Entspannung oder in Anspannung geht. Und das wird auch positiv von Naturkontakt beeinflusst. Und entsprechend können dann natürlich auch längerfristig bei Personen, die sehr viel Naturkontakt haben, psychologische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen sind selten. Je grüner die Wohnumgebung ist und auch physische Erkrankungen sind deutlich seltener, je grüner eine Wohnumgebung ist. Also es geht von Herzerkrankungen hin tatsächlich auch zu bestimmten Krebsarten und auch Diabetes wird da diskutiert.
Ach was, das ist ja Wahnsinn.
Ja, also auf jeden Fall sehr spannend und wichtig zu wissen, dass Natur da so viele positive Effekte haben kann. Also sowohl das Ausgehen als auch wirklich das so direkt im Wohnumfeld zu haben, genau.
Wenn da so Forschungen zu stattfinden, die solche Ergebnisse liefern, fließt das dann auch in so Städteplanung oder so interdisziplinär ein? Weil das wäre ja eigentlich dann so das, woran ich sofort denken würde.
Ja, tut es tatsächlich. Also es ist natürlich ein langsamer Prozess, bis sich dann Städte tatsächlich verändern können. Aber das Thema ist vermehrt auf jeden Fall auf der kommunalen Ebene und auch in der Stadt- und Regionalplanung bekannt und wird versucht umzusetzen. Und auch gerade im Kontext Klimaanpassung, also wenn die Sommer immer heißer werden, so wie wir das jetzt gerade haben, dann ist es auch besonders relevant, grüne Bereiche in Städten zu haben, sowohl für die Abkühlung als natürlich auch psychologisch. Soziale Eingebundenheit ist ja total wichtig. Und da könnten grüne Parks auch ein sehr wichtiger Baustein sein.
Das hört sich sehr, sehr komplex an, alles insgesamt. Wie forscht man dazu, dass man die einzelnen Faktoren überhaupt einander zuordnen kann?
Ja, also ganz, ganz schwierig in nur einer Studie natürlich das herauszufinden. Da braucht es ganz viele Studien, die ja sich auf unterschiedliche Dinge fokussieren. Es gibt so zwei Hauptansätze, die betrachtet werden. Das eine sind Studien, in denen man sich den Grünanteil am Wohnort beispielsweise anschaut und Gesundheitsdaten über einen längeren Zeitraum anschaut. Und dann schaut, ob Menschen, die besonders grüne Wohnumgebung haben, gesünder sind als Menschen, die eine weniger grüne Umgebung haben. Und der andere Ansatz sind sogenannte Experimente, wo Personen zufällig Gruppen zugeordnet werden, die sich dann beispielsweise in natürlichen Umgebungen versus städtische Umgebungen aufhalten, wo man dann schaut, was verändert sich in den Personen vorher zu nachher und eben im Vergleich zu dieser Kontrollbedingung. Und dann kann man genauer schauen, welche Faktoren spielen da eine Rolle, welche Veränderungen sind beobachtbar, wenn Personen genau das Gleiche tun, also beispielsweise spazieren gehen oder sitzen und etwas betrachten. Und das Einzige, was sich unterscheidet, ist, ob das eine natürliche Umgebung oder eine Kontrollumgebung ist.
Mhm. Jetzt haben Sie selbst ja auch Studien dazu gemacht, dass es noch nicht mal eine reale Umgebung sein muss, oder?
Genau. Ich beschäftige mich auch sehr intensiv mit der Frage, wie das funktioniert, dass bereits virtuelle Natur erholsam sein kann. Und wir haben hier in Landau im Labor eine virtuelle Realität oder beziehungsweise ein Computer, wo man eine virtuelle Realität zeigen kann und konnten dort zeigen, dass so Vitalität, Erholsamkeit, positive Emotionen ähnlich sind, wenn Personen durch den Park laufen wie an der Uni oder sich einen ähnlichen Park in der virtuellen Realität anschauen. Diese Studie und auch andere Studien zeigen, dass da durchaus Erholungseffekte sind. Sie sind ein bisschen schwächer, als natürlich in der realen Natur zu sein. Das hat auch viele nachvollziehbare Gründe, beispielsweise Luftqualität und dass die ganzen diversen Sinne natürlich nicht angesprochen werden, sondern nur der visuelle Sinn angesprochen wird. Aber im Großen und Ganzen zeigt diese Studienreihe in der virtuellen Realität, aber auch Studien, die ich zu Natur versus Stadtbildern gemacht habe, dass Naturbilder, also selbst wenn die wirklich relativ klein auf dem Computer gezeigt werden, deutlich erholsamer zu betrachten sind als Stadtbilder. Also auch da zeigt sich, dass das schon einen Unterschied machen kann. Und das scheint interessanterweise daran zu liegen, dass wir erkennen müssen, was es für eine Umgebung ist. Und dass es gar nicht so viel damit zusammenhängt, dass da bestimmte visuelle Eigenschaften sind, sowas, was wir Fraktalität oder Selbstähnlichkeit nennen. Also wenn das wiederholende Muster sind, das ist in der Natur sehr häufig zu sehen und in Städten weniger häufig zu sehen. Das scheint gar nicht so eine große Rolle zu spielen, sondern Teilnehmende müssen erkennen, das ist Natur und dann scheint sich der Erholungseffekt einzustellen.
Also die grüne Farbe wird alleine nicht reichen.
Sieht so aus, als ob das alleine nicht reicht. Also es gibt Studien, die zeigen Zusammenhänge zwischen Bildeigenschaften und Erholsamkeit. Aber wenn man nicht erkennt, was dort drauf ist, dann ist der Effekt nicht mehr wirklich da.
Warum ist es denn überhaupt so, dass Natur uns beim Entspannen hilft?
Es gibt mehrere Theorien, die versucht haben zu erklären, warum Natur erholsam ist. Eine Theorie ist, dass wir evolutionär eine Präferenz haben für alles Natürliche, zumindest solange wir uns sicher fühlen. Und dass diese Präferenz eben positive Emotionen auslösen kann. Und die sogenannte Stressreduktionshypothese, die besagt, wenn wir uns sicher fühlen und was Grünes sehen, dann werden positive Emotionen ausgelöst. Und diese positiven Emotionen helfen uns, unseren Stress zu erholen. Eine weitere Theorie fokussiert sich mehr darauf, auf so kognitive Funktionen. Also kann unter dem Begriff Konzentration zusammengefasst werden und dass städtische Umgebungen, aber auch letztendlich alle möglichen Alltagssachen, die arbeiten und Autofahren natürlich sehr stark Aufmerksamkeitskapazität ziehen und Konzentration reduzieren und dass Natur Eigenschaften hat, diese Konzentration oder diese Aufmerksamkeit, die sogenannte direkte Aufmerksamkeit wieder zu steigern. Also das ist eine Hypothese, auch da gibt es einige Hinweise. Und dann gibt es noch weitere, neuere Theorien, die sich mit der Frage beschäftigen. Eine ist, dass einfach die visuelle Wahrnehmung eine Rolle spielt. Also so bestimmte Eigenschaften dafür verantwortlich sind, dass wir positive Emotionen haben oder dass da ein Gefallen dieser Umgebung ist. Allerdings scheint es da ein bisschen weniger empirische Belege dafür zu geben. Und eine weitere relativ neue Hypothese fokussiert sich auf Lernprozesse, also dass wir lernen, Natur mit etwas Positivem zu assoziieren, weil wir größtenteils, zumindest in unserer Kultur, in Städten arbeiten und in Städten relativ viele Stressoren haben und in unserer Freizeit uns halt eher in der Natur aufhalten. Das heißt, wir lernen Freizeitaktivitäten und die positiven Effekte von den Freizeitaktivitäten mit dem Ort Natur zu verknüpfen und dann kann auch Natur alleine das dann irgendwann auslösen, also dass dann Lernprozesse eher eine Rolle spielen.
Ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass Pflanzen, wenn man zum Beispiel in den Wald geht, dass sie auch bestimmte Stoffe abgeben, die einen beruhigen. Ist da was dran?
Also es ist was dran, dass Pflanzen auf jeden Fall verschiedene Stoffe abgeben, teilweise für die Kommunikation untereinander, teilweise als Stoffwechselendprodukte. Und diese Stoffe können tatsächlich auf unser Immunsystem wirken. Jetzt nicht für die sofortige Stressreduktion physiologisch, wobei ich da auch keine Expertin bin, aber auch allein der Duft, der löst ja auch Assoziationen aus. Wenn man beispielsweise so Kieferngeruch in der Nase hat, dann hat das ja durchaus irgendwie Assoziationen auch mit Natur. Und das kann natürlich auch so zu einer kurzfristigen Stressreduktion führen. Es hat dann aber weniger physiologische Hintergründe. Gründe, warum das so ist.
Bevor wir jetzt in die Wohnung gehen, wo wir ja eigentlich hinwollen, was würden Sie denn empfehlen, so aus Ihrer Erfahrung oder Ihren Forschungsergebnissen, wie viel Natur sollte man sich pro Woche gönnen? Gibt es da Richtwerte?
Ja, da gibt es tatsächlich Richtwerte. Also eine Studie aus Großbritannien hat sich das genauer angeschaut, ab wann die subjektive Gesundheit stark davon profitiert, in der Natur zu sein. Und da hat sich herauskristallisiert, dass ab 120 Minuten da ein deutlicher Anstieg ist und dann der Anstieg nicht weitergeht. Also 120 Minuten pro Woche scheinen so ein Richtwert zu sein, der damit assoziiert ist, dass Menschen sich deutlich gesünder fühlen. Und interessanterweise scheint es auch keine so große Rolle zu spielen, ob man das an einem Stück macht oder zweimal ein bisschen länger in der Natur ist oder ob man jeden Tag eine Viertelstunde draußen ist.
Das klingt ja wirklich auch nicht viel, ne? Also 2 Stunden.
Das hängt natürlich immer von den individuellen Lebensumständen ab und wie weit entfernt man von der Natur lebt. Aber es ist zumindest ein Richtwert, der mich ganz einschüchtert, hoffe ich.
Das stimmt.
Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's weiter.
Gerne möchten wir Ihnen unseren heutigen Werbepartner Arke vorstellen. Arke ist ein schwedisches Design- und Ingenieursunternehmen, das hochwertige Küchengeräte herstellt, die ihren Alltag in kleine Rituale verwandeln. Bei Arke geht es um mehr als nur Funktionalität. Es geht darum, Ästhetik, Langlebigkeit und Genuss in ihrem Zuhause zu vereinen. Jedes Produkt, vom Wassersprudler bis hin zum Wasserfilter, ist mit Liebe zum Detail und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Das Beste daran? Arke-Produkte sehen nicht nur gut aus, sie fühlen sich auch gut an. Mit ihrem zeitlosen Design passen sie perfekt in jede Kücheneinrichtung. Entdecken Sie die Vielfalt des Arke-Sortiments und genießen Sie mit ihnen die kleinen und großen Momente des Alltags.
So, jetzt wollten wir ja eigentlich auch sprechen über Pflanzen, die man sich in die Wohnung holt, nämlich Zimmerpflanzen. Woher kommt eigentlich das, dass wir uns Pflanzen in die Wohnung holen?
Ja, das hat letztendlich auch historische Gründe, schon so ein bisschen in der Kolonialzeit, dass da exotische Pflanzen aus anderen Ländern mitgebracht wurden und dann zunächst natürlich irgendwie erstmal in die botanischen Gärten gebracht wurden und in die Königshäuser. Und mit der Zeit, als Fenster besser wurden und Heizungen besser wurden, konnten sich dann halt immer mehr Menschen auch Pflanzen in die Wohnungen holen. Da können diese psychologischen Effekte eine Rolle spielen, dass es ganz gut tut, irgendwie so Pflanzen um sich zu haben. Kann natürlich aber auch mit reinspielen, dass es ein gewisses Statussymbol ist, gerade wenn es exotische Pflanzen sind.
Ah, okay. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das tut ganz gut, wenn wir uns Pflanzen in die Wohnung holen. Warum?
Auf eine gute Frage. Also ein Ansatz sind die Theorien, die ich auch schon genannt habe, für die positiven Effekte von Natur im Allgemeinen. Also so etwas wie Stressreduktion, positive Emotionen, die sich steigern, aber auch Aufmerksamkeitskapazität, die wieder aufgefrischt werden kann, und eben so gelernte Assoziationen können damit reinspielen. Studien, die sich das genauer angeschaut haben, haben gefunden, dass die Attraktivität des Raumes erhöht wird und man sich dadurch wohler fühlt und dadurch die positiven Emotionen gesteigert werden. Das heißt, Zimmerpflanzen machen einen Raum in der Regel attraktiver, man fühlt sich wohler und das kann dann eben zu Stressreduktionen führen und zu positiver Stimmung.
Gilt das für alle Zimmerpflanzen? Also vom Kaktus bis hin zum Gummibaum?
Ist meines Wissens noch nicht so systematisch untersucht. Ich würde jetzt basierend auf dieser Annahme, dass die Attraktivität des Raumes da eine wichtige Rolle spielt, vermuten, solange die Pflanze gefällt, ja. Also dann kann das jede Pflanze in einem auslösen.
Und reicht mir da eine Pflanze oder muss ich quasi meine Zimmer wirklich alle komplett grün gestalten?
Also ich würde vermuten, eine Pflanze ist besser als keine, aber eine Pflanze macht natürlich jetzt auch nicht den riesigen großen Effekt. Also ich würde mich da nicht auf eine Zahl festnageln lassen, weil es wirklich stark vom Raum abhängt. Wenn es zu einem absoluten Urwald wird und dadurch natürlich auch visuell vielleicht überfordern werden kann, weil einfach super viele Elemente zu sehen sind und man vielleicht seinen Schreibtisch gar nicht mehr erkennt, dann kann es irgendwann noch zu viel sein. Aber solange man sich wohlfühlt, ist da auch durchaus möglich, die Zahl auch zu erhöhen und dann entsprechend auch mehr Effekte mitzunehmen. Aber das Wohlfühlen ist wahrscheinlich so der wichtige Aspekt.
Ich habe auch gerade daran gedacht, je mehr Pflanzen man hat, umso mehr muss man sich auch kümmern. Und das kann ja dann auch wieder in Stress ausarten, ne?
Kann aber tatsächlich auch positive Effekte haben. Also gerade wenn sich Menschen einsam fühlen oder im Alter, kann das Kümmern um ein anderes Lebewesen positive Effekte haben, so das Gefühl zu haben, dann eine Verbundenheit zu einem anderen Lebewesen zu haben, aber auch, wenn man es geschafft hat, beispielsweise eine Pflanze sogar selbst anzuziehen oder selbst einen Ableger zu machen und sie groß zu kriegen und vielleicht sogar zum Blühen zu kriegen, dann kann das auch ein sehr starkes Gefühl von Selbstwirksamkeit auslösen. Also diesem Gefühl, ich habe da selber was geschaffen. Und das geht auch mit Wohlbefinden einher.
Ah, das finde ich interessant, dass das Kümmern bei einer Pflanze funktioniert, weil ich hätte immer gedacht, so bei Haustieren oder so ist das ja auch ein ganz großer Effekt. Aber da kommt ja auch was zurück. Und so eine Pflanze kann ja quasi, ja gut, die kann natürlich ihre Blätter schön auswerfen, aber ich habe ja keine großartige Antwort quasi von der Pflanze auf mein Kümmern.
Das stimmt. Die Interaktion ist natürlich eine andere und deutlich zeitverzögerter. Also man sieht ja aber natürlich der Pflanze auch an, wenn man sich dann mal zwei Wochen das Gießen vergessen hat, dann sieht sie durchaus auch trauriger aus. Und daher ist da schon eine Interaktion, aber natürlich ist der Zeithorizont und die Qualität der Interaktion eine andere als bei einem Haustier.
Kann in diesem Bereich des Kümmerns das denn, wie Sie gerade schon sagten, nach hinten losgehen, wenn ich zum Beispiel keinen grünen Daumen habe und mir gehen die ganze Zeit die Pflanzen ein?
Ja, ich vermute schon, es gibt tatsächlich dazu auch nicht wirklich Forschung, aber natürlich kann man annehmen, wenn man nicht erfolgreich ist in etwas, das man wünscht zu tun, dass das natürlich Stress auslöst und vielleicht auch an das eigene Selbstwertgefühl rangeht, wenn man sich beispielsweise als Person mit einem grünen Daumen identifiziert und dann das Feedback der Pflanze bekommt, dass man leider diesen grünen Daumen vielleicht doch nicht so stark hat.
Was können denn Pflanzen noch? Zimmerpflanzen sind ja, glaube ich, jetzt, die haben ja noch mehr Eigenschaften, die positiv sind auf den Menschen, ne?
Genau, also es gibt einige Laborstudien, die gezeigt haben, dass Zimmerpflanzen durchaus Schadstoffe im messbaren Bereich rausfiltern können. Und natürlich aufgrund der Photosynthese wird Sauerstoff gebildet. Aber um jetzt einen nennenswerten Einfluss auf die menschliche Gesundheit und auf die tatsächliche Luftqualität im Raum zu haben, da bräuchte man ganz, ganz viele Zimmerpflanzen. Es war so, dass man wahrscheinlich nicht mehr treten kann. Und einfach das Fenster öffnen und mal durchlüften macht da tatsächlich den größeren Effekt.
Ah, das ist ja auch interessant, weil da liest man ja ganz viel zu immer, ne? Im Bereich der Zimmerpflanzen, dass die ja so gut sind fürs Raumklima und
Also genau, was die Schadstoffe betrifft, braucht es halt sehr viele Pflanzen, aber ein anderer Aspekt ist natürlich die Luftfeuchtigkeit und je nachdem, wie die Raumsituation ist, kann das natürlich dann mit Zimmerpflanzen angenehmer sein, eine höhere Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zu haben. kann sich aber natürlich auch in ein Extrem entwickeln, wenn man vielleicht auch Pflanzen hat, die irgendwie sehr stark bewässert werden müssen, weil es Wasserpflanzen beispielsweise sind, dann kann das natürlich auch ein unangenehm feuchtes Raumklima werden.
Nochmal zurück zu der psychologischen Wirkung. Können Pflanzen einen Therapeuten ersetzen?
Also in der Regel, wenn jemand mit etwas erkrankt ist, das einen so stark im Alltag einschränkt, dann ersetzt es natürlich nie einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Das heißt, es hängt natürlich immer vom Krankheitsbild ab, aber Zimmerpflanzen können natürlich unterstützend wirken. Also auch da gibt es Studien und ich hatte ja auch bereits erwähnt, dass sie auf Emotionen wirken können, also positive Emotionen verstärken und negative Emotionen reduzieren. Und bei Menschen mit depressiven Symptomen können Zimmerpflanzen dazu führen, dass diese Symptome geringer werden und auch dass Ängste geringer werden. Und die Hintergründe, warum das so ist, ist zum einen eben dieser direkte Effekt auf die Emotionen, aber auch, dass wir so ein bisschen aus dem Alltag entfliehen können, wenn wir mit einer Pflanze beispielsweise interagieren. Und entsprechend kann das auch so diese Grübelattacken reduzieren, also die ja gerade bei Depressionen relevant sind. Von daher können Zimmerpflanzen und auch die Pflege der Pflanzen da dieses Verantwortungsgefühl für ein anderes Lebewesen durchaus unterstützend wirken, aber natürlich nicht einen Therapeuten oder Therapeutin ersetzen, wenn da wirklich ja eine ernsthafte Erkrankung dahinter steht.
Es gibt ja auch viele Leute, die mit ihren Pflanzen sprechen, glaube ich. Das soll ja auch wachstumsfördernd sein oder sie spielen ihnen Mozart vor.
Ja, also meines Wissens ist die Forschung da nicht eindeutig, was tatsächlich die physikalischen Effekte des Sprechens auf die Pflanze oder des Musikspielens auf die Pflanze betrifft. Aber natürlich ist es psychologisch gar nicht so unspannend, sich das anzuschauen, weil das natürlich eine gewisse Verbundenheit wieder steigert und natürlich auch je intensiver ich mit einer Pflanze interagiere, desto aufmerksamer bin ich natürlich auch, was die Bedürfnisse der Pflanze betrifft. Und entsprechend kann ich eher beobachten, hat die Pflanze Durst, sind dort Mäuse oder hat sie zu viel Wasser? Und das kann natürlich dann auch wieder den positiven Effekt haben, dass es der Pflanze besser geht, weil man einfach aufmerksamer ist und auf die Bedürfnisse der Pflanze schauen kann.
Haben Sie selbst in Ihrem Umfeld was verändert, seit Sie sich mehr damit beschäftigen?
Ja, ich glaube schon. Also es überlappte sich durchaus auch mit der Corona-Pandemie. Also meine Anzahl an Zimmerpflanzen war immer schon relativ hoch, ist aber dann doch nochmal gestiegen mit der Zeit, in der ich mich mehr auch mit dem Thema Zimmerpflanzen beschäftigt habe, ja.
Zimmerpflanzen scheinen ja ein richtiger Trend auch geworden zu sein. Auf Instagram gibt es ganz viele PflanzenliebhaberInnen, die sich als Plantfluencer bezeichnen und ihre Schätze zur Schau stellen. Woher kommt denn dieser Trend und ist der neu oder ist der jetzt nur besser in der Öffentlichkeit zu sehen?
Also Zimmerpflanzen sind ja schon seit längerer Zeit Teil der Gesellschaft und Teil in sehr, sehr vielen Haushalten. Aber durch die sozialen Medien ist es jetzt natürlich sichtbar und dann entwickelt sich natürlich auch eine sogenannte soziale Norm. Also was viele Menschen tun, das beeinflusst uns natürlich und das kann natürlich dann so einen Trend noch weiter verstärken.
Wenn ich jetzt diese quasi Kraft, die in den Zimmerpflanzen steckt, für mich nutzen will, wie fange ich am besten an?
Also ich glaube, ein wichtiger Ansatzpunkt ist, die eigenen Räumlichkeiten zu kennen, zu wissen, wie viel Licht habe ich da eigentlich, auch die eigene Zeit zu kennen. Bin ich regelmäßig da, um regelmäßig gießen zu können? Und dann auch ein Gefühl dafür haben, wo möchte ich eigentlich Pflanzen stehen haben? Was kann den Raum tatsächlich attraktiver machen? Womit würde ich mich wohlfühlen? Bin ich eher ein Kaktusmensch? Bin ich eher ein großblättriger Mensch? Bin ich jemand, der vielleicht viele kleine haben möchte, statt einer großen? Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man noch wenig Erfahrung hat, mit pflegeleichten Pflanzen anzufangen, damit man ein Gefühl für die Bedürfnisse von Pflanzen bekommt und damit man nicht enttäuscht wird, wenn es vielleicht nicht funktioniert.
Was wären so pflegeleichte Pflanzen?
Zum Beispiel die Monstera ist eine relativ pflegeleichte Pflanze, die hat auch relativ große Blätter und wächst auch relativ schnell und ist doch sehr, sehr robust. Also hält es auch durchaus mal aus, vergessen zu werden beim Gießen. Was ebenfalls relativ robust ist, ist die Grünlilie. Da kann man auch sehr leicht Ableger machen. Und die Efeutute, so eine Rankpflanze, die kann man sich entweder vom Schrank runter ranken lassen oder wenn man ihnen eine Rankkäse gibt, kann sie durchaus auch nach oben wachsen. Das sind Pflanzen, die relativ pflegeleicht sind und wo man ein gutes Gefühl dafür kriegen kann, wie oft Pflanzen gegossen werden sollten und die es auch mal verzeihen, wenn man da vom Schema ein bisschen abweicht.
Gibt es denn bei den Zimmerpflanzen so Fragen der Nachhaltigkeit zu beachten? Weil es gibt ja viele Zimmerpflanzen, die sind nicht bei uns heimisch und werden auch extra geerntet und aus irgendwelchen Urwäldern vielleicht sogar auch entfernt.
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also die Anzucht von Pflanzen kann durchaus sehr energieintensiv sein, wenn sie gerade in erwärmten Gewächshäusern hochgezogen werden. Und da ist natürlich eine sehr sinnvolle Maßnahme tatsächlich, sich Ableger von Freundinnen beispielsweise geben zu lassen. Und das geht bei einigen Pflanzen wirklich sehr, sehr gut. Bei der Efeutute zum Beispiel, auch bei der Monstera. Also einfach an den Stellen, wo die Blätter rauskommen, abschneiden und ins Wasserglas für ein paar Tage oder Wochen. Und dann kann man sich das wunderbar selbst ziehen. Und ein weiterer Aspekt, der zu beachten ist, ist torfhaltige Erde. Also Torf wird aus Mooren gestoffen und Moore sind ein riesiger CO2-Speicher. Das heißt, Moore sollten erhalten bleiben und sehr, sehr viel Pflanzenerde ist torfhaltig. Aber inzwischen gibt es auch Pflanzenerde, die torffrei ist und da sollte man sich darauf fokussieren und torffreie Erde für die eigene Zimmerpflanzen benutzen.
Wie kann ich das erkennen, wenn ich eine Pflanze kaufe? Steht das da drauf, ob die in Torf gepflanzt sind oder nicht?
Wenn man Pflanzen im Topf kauft, steht es tatsächlich sehr selten drauf, aber die großen Erdpakete, die man kaufen kann, da steht es sehr eindeutig drauf, ob sie torffrei ist oder mit Torf.
Ah, okay. Woran arbeiten Sie denn jetzt gerade, Frau Menzel?
Ich beschäftige mich weiterhin mit der Frage, wie es funktioniert, dass virtuelle Natur bereits erholsam ist und schaue aber eben auch an Lernprozesse und persönliche Erfahrungen mit Natur, ob das eine Rolle spielt. Ich beschäftige mich in einer ganz anderen Forschungslinie auch mit der Frage, inwieweit Umweltkrisen und Verschmutzung und Vermüllung einen Einfluss auf menschliches Wohlbefinden haben und auch auf die Motivation, etwas gegen diese Krise zu tun. Das sind so die zwei Hauptprojekte, an denen ich gerade dran bin.
Warum ist denn die Virtualität so spannend in dem Bereich?
Also sie ist zum einen spannend, um zu verstehen, warum Natur insgesamt erholsam ist, also was da für Wirkungswege dahinter stehen. Und ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist, dass natürlich nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, in die Natur zu gehen. Das heißt, Bilder können halt Naturkontakte vielleicht nicht unbedingt zu 100% ersetzen und sollten sie auch in der Regel nicht. Aber für Menschen, die nicht in die Natur gehen können, weil sie nicht die Möglichkeit haben, sei es durch Erkrankungen, seien es Gefängnisinsassen beispielsweise, da können Bilder eine Möglichkeit sein, Naturkontakt trotzdem herzustellen, trotz dieser Umstände. Und da ist es natürlich dann auch wichtig zu wissen, funktioniert das und in welchem Umfang funktioniert das.
Und gibt's da erste Ergebnisse? Also ich stelle mir vor, wenn ich dann zum Beispiel für mich beschlossen habe, oh, ich kann mich nicht richtig um die Pflanzen kümmern oder mir gehen die Pflanzen dauernd ein, wird mir dann quasi so eine Fototapete reichen?
Das Reichen ist halt so ein bisschen die kritische Frage. Der Effekt ist natürlich deutlich kleiner als bei realer Natur, aber es gibt Erholungseffekte durchaus und auslösen von positiven Emotionen. Und Videos von Naturdokumentationen wurden auch tatsächlich jetzt im Gefängnis beispielsweise schon untersucht und haben da positive Effekte auf die Stimmung der Insassen und auch auf die Aktivität tatsächlich.
Spannend auf jeden Fall. Und zu dem Thema Naturkrisen und Pflanzen. Wir sind jetzt in einer Zeit, da ist der Klimawandel quasi allgegenwärtig. Man hat so Szenarien im Kopf mit alles ist vertrocknet. Wenn mich das belastet, kann ich das selber ausgleichen, indem ich mich um Pflanzen kümmere?
Das kann durchaus ein Ansatz sein, wie gut der insgesamt funktioniert. Und es ist natürlich eher eine emotionsregulierende Strategie und keine problem- oder lösungsorientierte Strategie. Also wir unterscheiden in der Psychologie zwischen Bewältigungsstrategien, die eher nur auf die Emotionen gehen, die Emotionen zu regulieren, mit dem Stress umzugehen und Strategien, die tatsächlich auch das Problem anpacken. Und jetzt die Zimmerpflanzenpflege wäre halt eher auf der Emotionsregulation Strategien. Das ist jetzt nichts Schlechtes per se, solange es nicht insgesamt dabei bleibt, dass man das Problem halt gar nicht mehr betrachtet. Aber um mit den bei manchen Menschen durchaus sehr starken Emotionen umgehen zu können, können Zimmerpflanzen natürlich helfen, als Emotionsregulationsstrategie positivere Gefühle auszulösen, Stress etwas zu reduzieren. Und indirekt kann es durchaus auch positive Effekte haben, weil es mutmaßlich Naturverbundenheit natürlich steigern kann, was dann wiederum mit umweltschützendem Verhalten einhergeht. Das ist ein Weg. Und den anderen habe ich gerade vergessen.
Ja.
Cut an der Stelle.
Da kann man nichts machen, vielleicht kommt es wieder.
Ja.
Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wenn ich mir jetzt Zimmerpflanzen zulege, wirkt das sofort oder brauche ich so eine gewisse Zeit, bis die Wirkung eintritt, dass ich mich vielleicht wohler fühle in meiner Wohnung? Also optisch müsste es ja so einen Soforteffekt haben eigentlich.
Das denke ich auch. Also so die ersten psychologischen Effekte auf positivere Stimmung, die können tatsächlich sofort kommen. Also in den Studien, die durchgeführt werden, sind es oft tatsächlich auch so kurze Momente, wo Personen beispielsweise auch nur Fotos sehen von Räumen, die Zimmerpflanzen haben, im Vergleich zu Räumen, die keine Zimmerpflanzen haben. Und auch in der Forschung zu Naturkontakt können durchaus auch sehr kurze Kontakte schon positive Effekte haben. Aber so die Langzeiteffekte auf depressive Gefühle und Stress, das dauert dann natürlich ein bisschen länger.
Okay, also da muss ich ein bisschen Geduld haben dann einfach.
Ja. Und natürlich die Effekte, die durch das Kümmern der Pflanze kommen, die sind natürlich auch eher längerfristig.
Ja, da muss ich wahrscheinlich sehen, dass mein Kümmern auch irgendwas bewirkt, ne? Dass die dann wachsen,
genau.
Und blühen und glänzen und.
Genau.
Okay, ja, also ich könnte mich jetzt noch stundenlang weiter unterhalten, aber ich glaube. Wir können das jetzt auch beenden. Wir haben ja die Stunde jetzt auch schon rum. Frau Dr. Menzel, dann bedanke ich mich für dieses spannende Gespräch und hoffe, dass sich jetzt ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viele Zimmerpflanzen anschaffen werden.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Und damit sind wir wieder am Ende einer spannenden Podcast-Episode angekommen. Ich werde meine Zimmerpflanzen zukünftig mit etwas anderen Augen betrachten und wer weiß, vielleicht tun das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch in 2 Wochen zu unserer nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie bewusst.